Was mich bewegt, der Automotive-Podcast.
Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Was mich bewegt. Ja, heute wollen wir mal nicht oder ich sag mal nur sehr am Rande über die Automobilindustrie sprechen, sondern den Fokus vielleicht etwas größer aufziehen. In der heutigen Folge soll es um das Thema Mobilität gehen und um die Entwicklungs- und Innovationstrends von neuen Mobilitätsdienstleistungen tatsächlich. Und das tue ich heute ausnahmsweise mal nicht mit meinem Kollegen Pascal, sondern habe mir hierfür einen absoluten Experten in dem Bereich eingeladen, mit dem wir schon einige Jahre auch unter anderem im Kontext der New Mobility zusammenarbeiten. Ich begrüße an dieser Stelle den Leiter des Center of Automotive Management, Professor Stefan Bratzel. Moin, Stefan.
Ja, moin, Yannick. Moin, alle Zuhörer.
Ja, Stefan, ihr schaut euch ja beim Center of Automotive Management nicht nur die Entwicklung, ich sag mal, in der Kernautomobilwirtschaft an, sondern analysiert ja im Rahmen des Mobility Services Report seit ein paar Jahren auch die Bewegung auf dem Markt für neue Mobilitätsdienstleistungen. Kannst du unsere ZuhörerInnen mal so ein bisschen aufklären, was schaut ihr euch da ganz konkret an?
Ja, wir haben uns vor vielen Jahren, kann man schon fast sagen, tatsächlich das Thema neue Mobilität angeschaut und machen das jetzt regelmäßig. Was ist damit gemeint? Neue Mobilitätsdienstleistungen sind also solche Dienstleistungen, die sich stark im Sharing-Bereich aufhalten. Das heißt Carsharing, Micromobility, Ride-Hailing-Plattformen. Und die Idee sozusagen, die wir da haben, ist, dass man die Entwicklungstrends in diesen zentralen New Mobility-Feldern versucht zu analysieren und eine Idee gewinnt, wohin die Reise geht und welche Akteure in diesem New Mobility Spiel eine große Rolle spielen und was denn vielleicht mögliche Erfolgsfaktoren sind, damit New Mobility an Bedeutung gewinnt. Das ist die Idee vor 6-7 Jahren gewesen für eine regelmäßige Studie, die wir jetzt eben wieder neu aufgelegt haben.
Also, wie gesagt, ihr habt euch ja jetzt schon einiges an Daten, es ist ja eine riesen Datenmenge in den letzten Jahren, du hast gerade gesagt, 6-7 Jahre machen wir die Studie, 2019 kam der erste MSR sozusagen raus und habt euch da eben, habt ihr bislang ganz viele Daten zum Thema New Mobility gesammelt und auch auf die Performance der New Mobility Akteure geschaut. Wenn du mal so ein bisschen zurückschaust und jetzt mal so ein bisschen den Rückblick ansetzt, wie hat sich denn der Markt für neue Mobilitätsdienste und, wenn man ein bisschen größer denkt, auch Ökosysteme, weil am Ende des Tages geht es nicht nur um den einzelnen Dienst, sondern natürlich um die Ökosysteme, die sich da entwickeln. Kannst du da mal so eine Reise nachzeichnen ungefähr?
Ja, kann ich mal probieren. Also wenn man ein bisschen länger zurückdenkt, hat man ja mit diesen neuen Mobilitätsdienstleistungen sehr hohe Erwartungen geweckt. Vielleicht kann man sozusagen da den Gartner Hype Cycle ansetzen. Ja, ich meine, das Thema New Mobility ist ja schon relativ alt mit Carsharing in den 90er Jahren, den Nullerjahren stiegen dann schrittweise auch Automobilhersteller in das Carsharing-Geschäft ein und Mobility-Geschäft ein und seitdem beobachten wir das. Man hat sehr hohe Erwartungen sozusagen in diesen Sharing-Bereich hineingesetzt und wie sich dann eben zeigte, über die letzten 10 Jahre waren es teilweise sehr überzogene Erwartungen, die reingesetzt wurden, als würden praktisch im nächsten, übernächsten Jahr die Autos schrittweise alle verschwinden, insbesondere aus Städten, und jeder würde nur noch die Sharing-Angebote nutzen. Diese hohe Erwartungen konnte man natürlich nicht erfüllen, die waren ja damals schon unrealistisch, aber sozusagen dieser Hype, der ist mittlerweile sehr stark vorüber. Wir bewegen uns eigentlich, wenn man so will, mittlerweile schon fast im Tal der Tränen, Tal der Enttäuschungen in manchen Feldern. Das aber eher eine positive Entwicklung ist, weil jetzt danach geschaut ist, was sind denn die zentralen Erfolgsfaktoren, worauf kommt es wirklich an, um diese New Mobility wirklich erfolgreich zu machen. Und was wir schon sehen, sehen ist, dass in manchen Feldern zwar eine große Konsolidierung passiert ist, aber wir sehen eben auch einiges Licht am Horizont. Und insofern sozusagen sind wir jetzt in manchen Feldern in einer Phase der Produktivität, der produktiven Skalierung. Und das ist schon sehr, sehr spannend. Und in dem Zusammenhang, da können wir gleich ja noch mal ein bisschen drüber reden, da spielen natürlich auch viele Akteure eine Rolle aus ganz unterschiedlichen Feldern, die versucht haben, ja, in dem Bereich New Mobility zu reüssieren.
Ja, ich habe mal geschaut und ich habe mal zurückgeschaut, auch in unsere erste Studie, also Automotive IT als Medienpartner ist ja von Anfang an mit dabei und wie gesagt, 2019 kam die erste Studie und ich habe mal auf ein Interview geschaut, was wir beide auch damals geführt haben zum ersten Mobility Services Report und da stand die Überschrift drauf, momentan wird viel ins Blaue experimentiert. Also da, wir waren ja 2019, 2018 auch noch, da ging es ja los, da haben wir viele neue Akteure auch auf dem Markt gehabt. Wir haben gesehen, dass BMW und Daimler damals noch zusammengegangen sind, um ein großes Ökosystem an ja, Mobilitätsdienstleistungen aufzusetzen. Und da war man noch nicht so ganz klar, wo geht denn die Reise hin? Da war natürlich auch schon die Frage, ja, wird's am Ende des Tages all die Player noch geben, wie du ja gerade gesagt hast? Wir sind gerade wirklich auf so einem Plateau. Aber da war auch schon die Überlegung, ja, wo geht die Reise denn jetzt hin mit den neuen Mobilitätsdienstleistungen? Also ich finde das total spannend, dass ich da sozusagen, dass wir damals, wie gesagt, noch am Anfang standen so ein bisschen, aber jetzt auch merken, okay, da hat sich viel getan, sind viele Player auch wieder weggebrochen. Also schon ganz spannend, wenn man diese Aussage nochmal sieht.
Ja, das ist interessant. Ich meine, das war ja schon noch in einer Phase, wo man quasi noch in dem Hype-Cycle noch Richtung überzogene Erwartungen ging. Hat zwar schon ein bisschen ausprobiert gehabt, aber man hat geglaubt, Mensch, da kann noch etwas passieren. Und seitdem sind viele dieser hohen Erwartungen so nicht erfüllt worden. Und man hat jetzt ein bisschen mehr Realismus. Wir haben natürlich jetzt auch einiges an Daten, um zu sehen, ja, wo geht's denn voran und woran liegt es denn, dass bestimmte Mobilitätsdienstleistungen vielleicht nicht so abgehoben sind, wie sich viele Akteure das auch vorgestellt haben.
Ja, wir kommen gleich nochmal so ein bisschen in die Gegenwart und wie es jetzt aussieht und was jetzt auch die zentralen Ergebnisse des MSR 2024 sind. Aber damals, ich kann mich auch noch erinnern, dass ich habe das Bild vor Augen, wie Harald Krüger, damals BMW CEO und Dieter Zetsche sozusagen Arm in Arm, fast hätte ich beinahe gesagt, da standen und sozusagen die neue schöne neue Mobilitätswelt auch angekündigt haben. Damals Daimler und BMW in vielen Bereichen führend, also Carsharing mit ShareNow ganz vorne und auch in anderen Bereichen sehr stark. Und das hat sich, und das können wir auf jeden Fall sehen, diese beiden Player haben sich jetzt stark aus diesem Bereich zurückgezogen. Und da können wir ja mal so ein bisschen zu den einzelnen Akteuren kommen. Also wir beleuchten ja Autohersteller, reine Mobilitätsprovider wie Uber und Didi Chuxing, Digitalkonzerne wie Amazon und Baidu oder auch kleinere Mobilitätsstartups, die es ja auch sehr viel gibt mittlerweile. Aber wenn man jetzt auch nochmal auf die letzten Jahre zurückschaut und auch in Anbetracht der Tatsache, dass sich einige wie Daimler und Mercedes da jetzt stärker zurückziehen, wer treibt denn das Business auf der einen Seite im Bereich Innovation und auf der anderen Seite auch, was die Marktdurchdringung angeht? Weil diese beiden Sachen gehen ja manchmal auch ein bisschen auseinander.
Ja, vielleicht, wenn man aufholt, wenn du gerade eben auch Mercedes, BMW ansprichst, ne, die sozusagen ja auch da reingehen wollen. Das war ja sozusagen teilweise die Überlegung, ob Automobilhersteller einfach zu Mobilitätsanbieter sich weiterentwickeln sollen. Und viele haben experimentiert. Und wenn man so will, sind wenige Automobilhersteller jetzt übrig geblieben, die sich wirklich auch noch intensiv mit neuen Mobilitätsdienstleistungen beschäftigen. Also BMW, Mercedes haben sozusagen einen Großteil ihres Geschäftes abgegeben, verkauft. Wir haben auch andere Akteure gehabt, etwa wie Ford und andere Autohersteller, die es auch probiert haben, aber im Wesentlichen auch ihr Geschäft praktisch wieder in ihr Kernfeld zurückgezogen haben. Stellantis ist so eine Ausnahme, die es im Moment noch probieren. aber jetzt noch mit mäßigem Erfolg, ja, um vielleicht manche Dinge vorwegzunehmen. Also die Automobilhersteller, um vielleicht das vorweg zu sagen, sind bislang im Bereich der neuen Mobilität nicht sehr erfolgreich gewesen. Wenn man sich jetzt weitere Akteure anschaut, ja, ich glaube, dass wir, wenn ich jetzt mal über die verschiedenen New Mobility Felder hinweg gehe, dann scheint es doch so zu sein, dass eben eher spezialisierte Mobilitätsdienstleister in vielen Fällen hier das Rennen machen. Im Carsharing-Bereich Spieler, die sich rein auf Carsharing fokussieren, wobei Carsharing, da können wir vielleicht gleich noch ein paar Worte dazu sagen, ist auch kein ganz einfaches Geschäft. Ich sehe insbesondere im Bereich der Fahrdienste, also die Ride-Hailing-Anbieter, dass sich da wahnsinnig viel bewegt. Das haben wir schon in der letzten Studie, im Beginn, der Beginn sozusagen dieser produktiven Skalierung erlebt. Aber spezialisierte Anbieter wie Uber oder die Chuching sozusagen kommen in diesen Feldern richtig gut voran mittlerweile. Und wir haben, wenn man so ein Zukunftsfeld wie autonomes Fahren noch vielleicht mit reinnimmt, da haben wir wieder ganz andere Bedingungen, weil da braucht es wiederum sehr, sehr viel Geld, einen sehr, sehr langen Atem, und das schränkt wieder bestimmte Akteure ein und bringt andere eben voran. Vielleicht das letzte, Micromobility sollte man vielleicht noch erwähnen, auch hier eine riesen Konsolidierungswelle, die über die ganzen Anbieter schwappt. Und aber es sind auch hier eher spezialisierte Anbieter, die am Ende auch übrig bleiben werden.
Aber nochmal einmal kurz auch zurück nochmal auf das Thema Automobilhersteller, wobei ich habe eingangs gesagt, wir wollen heute gar nicht so viel über Autoindustrie sprechen, aber es ist ja schon ein interessantes Phänomen zu sehen, dass sich gerade die Automobilhersteller, nicht alle, du hast es gesagt, dass die Ausnahme ist Stellantis, Free2Move, da bildet sich gerade auch nochmal ein größerer Player, wie gesagt, Chernow gehört jetzt zu Free2Move, also das ehemalige, sag ich mal, Joint Venture von Daimler und BMW. Da tut sich gerade auch was, da gibt's auch andere Tendenzen, aber grundsätzlich hast du gesagt, gehen die Autohersteller schon eher weg von den neuen Mobilitätsdienstleistungen. Warum ist das so? Also wie kann man das erklären? Ist das sozusagen auch der lange Atem, den viele jetzt nicht mehr haben wollen, weil sie sich doch eher wieder auf ihr Kerngeschäft sozusagen zurückbesinnen? Was ist da so ein bisschen deine Einschätzung oder dein Gefühl, wie sich gerade der Markt entwickelt?
Ich glaube, dass die große Transformation, die gerade über die Branche schwappt, die Automobilhersteller sehr, sehr viel Kraft, Ressourcen und auch Geld kostet. Elektromobilität, das softwaredefinierte Fahrzeug, um nur zwei der ganz großen Themen zu nennen, mit dem neuen Wettbewerbern aus China, die immer stärker werden. Das beschäftigt die traditionellen etablierten Autobauer in extremer Weise. Und ich glaube, es ist so eine gewisse Erkenntnis, dass Mobilitätsdienstleistungen nicht die Kernkompetenz der Automobilhersteller so richtig sind und dass sie auch Schwierigkeiten haben, diese Kernkompetenzen, die es braucht, um da erfolgreich zu sein, schnell zu entwickeln. Das heißt nicht, dass sie die nicht bekommen können. Es ist ja auch nicht so, dass die Hersteller, Stellantis hast du erwähnt, man könnte auch Volkswagen nennen, dass man das Geschäft völlig links liegen lässt. Aber es zeigt, wenn große Veränderungen, große Herausforderungen vorhanden ist, dann gibt's schon wieder eine Tendenz, sich erstmal auf die großen Probleme zu stürzen. Und das, was wir mit New Mobility sehen, sind dann eher Randfelder aus der Sicht der Automobilhersteller. Und ich glaube, so würde ich im Moment auch die Entwicklung sehen. Es geht ja teilweise bei der großen Transformation um die Existenz der Automobilhersteller selber, ja, und das muss man vielleicht hierbei im Blick haben.
Ja, und das ist ja auch die Frage, sind die Existenzfragen, die sich die Hersteller gerade stellen, eher im Bereich der Antriebe und eher im Bereich des vielleicht Software-Defined Vehicles, also wo man wirklich wieder über das Produkt Auto sprechen, das ja auch eine große Hürde noch darstellt. Also da sind die Hersteller natürlich unterschiedlich auf unterschiedlichen Geschwindigkeiten unterwegs. Wenn wir jetzt nach China schauen oder in die USA, da gibt es natürlich Vorreiter in diesem Bereich und die etablierte Automobilindustrie hängt da natürlich hinterher. Und da schaut man natürlich und guckt vielleicht auch so ein bisschen, wo man seinen Innovationsfokus momentan setzt. Also das würde ich dir da auf jeden Fall auch beipflichten. Und ich glaube, da war sozusagen das Thema neue Mobilitätsdienstleistungen so ein bisschen auf der Streichliste ganz oben.
Absolut. Also man ist sozusagen halt wieder eigentlich im Moment in der Ownership-Welt und da hat man so große Probleme, dass man sich um die Sharing-Welt im Moment nicht so intensiv kümmert.
Ja, dann lass uns doch mal so ein bisschen in die Gegenwart kommen und mal auf einzelne Dienstleistungsbereiche in der Sharing-Welt eben auch schauen. Die, ja, ich würde mal sagen, lauteste Musik läuft eigentlich seit Jahren im Bereich der Fahrdienste, des Ridesharings. Du hast es gerade schon angesprochen. Also sowohl was die technologische Seite angeht, als auch was das dahinterliegende Geschäftsmodell anbelangt. Also hier gibt's die Big Player, Uber, Didi, Grab, auch vor allem in Südostasien, die da sozusagen den Ton auch viele Jahre schon, auch wenn wir jetzt auf die erste Studie zurückschauen, auch da waren die beiden natürlich schon ganz vorne mit dabei. Aber und das muss man so ein bisschen dazu sagen, Marktdurchdringung war schon immer sehr gut bei all diesen Playern. Aber die Gewinnzone, die war eigentlich immer so ein unerreichbarer Horizont in der Ferne für viele. Also über viele Jahre, Uber ist natürlich das prominenteste Beispiel, eigentlich nur rote Zahlen geschrieben. Aber, und das muss man jetzt sagen, das ist eine der größten Neuigkeiten der aktuellen Entwicklung, dass diese Player jetzt auch so langsam in die Gewinnzone kommen und schwarze Zahlen schreiben. Was ist da passiert? Wie konnte das passieren sozusagen? Wie könnten Sie auf diesen Weg gehen?
Ja, also du sprichst ja eine der riesigen Erfolgsgeschichten von New Mobility an. Uber ist ja eigentlich einer der ersten wirklich großen Spieler, ja, als Ride-Hailing-Anbieter 2009 gegründet, viele Milliarden mittlerweile Verluste erzielt, der es tatsächlich jetzt nachhaltig geschafft hat, im letzten Jahr erstmals im Gesamtjahr Gewinn zu erwirtschaften. In dem Jahr wird der Gewinn noch höher sein als im letzten Jahr. Das ist sozusagen schon eine Zeitenwende, für diese Branche. Im Prinzip sind das ja Spieler gewesen oder sind das Spieler, ja, die ja klassischerweise aus der Mobilitätsplattformwelt kommen. Und man weiß es natürlich, man braucht natürlich, auf so einer Plattform erfolgreich zu sein, eine relativ große Nutzerbasis, ja, um diese Vorteile von so Digitalplattformen dann auch zu nutzen. Das heißt, in den letzten Jahren ist es schon einem Unternehmen wie Uber eben sehr gut gelungen, die Nutzerbasis zu erhöhen. Und jetzt kommt der entscheidende Punkt, ja, und gleichzeitig die Kosten in den Griff zu bekommen, ne? Man kann sich natürlich Nutzer kaufen, wenn man so will, also Ride-Hailing-Dienste anbieten und die Konkurrenz dadurch ausstechen, dass man immer unter den Preisen etwa von klassischen Taxi-Anbietern bleibt.
Also der Preiskampf sozusagen.
Und sozusagen in den Preiskampf hineingeht, aber es war quasi ein künstlicher Preiskampf ist, weil man irgendwie immer zubuttert. Ja, und jetzt sozusagen hat Uber eben durch verschiedene Maßnahmen erreicht, sozusagen, dass man mit diesen Dienstleistungen Geld verdient. Und eine Message dabei ist eben, dass Uber es gelungen ist, sozusagen so ein kleines Ökosystem von Mobilitätsdienstleistungen aufzubauen, die sich wechselseitig ergänzen. Punkt war etwa, dass man eben nicht nur die klassische Ride-Hailing Dienstleistung angeboten hat, das heißt, ich hole mir ein Uber, sondern parallel eben auch Uber Eats ausgebaut hat. Das heißt, diese Uber Fahrer sind noch deutlich besser ausgelastet, ja, dadurch sozusagen, dass sie eben auch Essenslieferungen, auch Frachtlieferungen ausführen. Und ein sehr wichtiger Punkt ist eben auch dadurch, dass man eine höhere Auslastung erzielt, schafft man auch Netzwerkeffekte. Das heißt, man hat festgestellt, dass die sowohl die Uber-Fahrer sind, dass die eben auch tendenziell Essenslieferungen dann in Kauf nehmen beziehungsweise dann buchen und dass sich dieses Geschäft sehr, sehr schön ergänzt. Ja, und das war eine Maßnahme unter mehreren. Dann der zweite ist so eine Art Club-Gedanke, den Uber entwickelt hat. Das heißt, ja, wenn du pro Monat ein paar Euro bezahlst und in diesen Uber-Club, nenne ich ihn jetzt mal, gehst, dann sozusagen hast du ein paar Vorteile und das ist wiederum, zahlt wiederum sozusagen hier auf vermehrten Umsatz ein und so weiter. Also Uber ist es hier gelungen, tatsächlich auf der Plattform durch verschiedene Innovationen, die wir auch feststellen konnten, eben Mehrwerte zu schaffen, ja, und ein Mehrangebot bei sozusagen ja deutlich reduzierten Kostenaufwand, weil das ist ja ein wichtiger Punkt. Je mehr es gelingt, dass ich meinen Werbeaufwand reduzieren kann, desto mehr Gewinn mache. Das drückt sich praktisch fast schon direkt in höheren Erträgen aus.
Ja, das ist eine total spannende Entwicklung, die ja auch so ein bisschen befeuert wurde durch die Corona-Pandemie. Also da sah man ja das erste Mal, dass diese Ausweitung des Portfolios ja auch zum Erfolg führt, einfach auch ein bisschen aus der Not heraus sozusagen, dass natürlich mehr Essenslieferungen stattgefunden haben. Auch das Thema Fracht hat ja bei Uber eine wichtige Rolle gespielt und spielt immer noch eine wichtige Rolle, nicht ganz so stark wie das Thema Lieferdienste, vor allem im Bereich Uber Eats. Ganz spannend, habe ich jetzt gerade auch nochmal gesehen, eine Neuigkeit, dass Uber jetzt das Reiseportal Expedia kaufen will für 20 Milliarden US-Dollar, also sich jetzt auch sozusagen in dem Bereich Reisevermittlung auch noch tummeln will. Und ja, das ist ja, wie gesagt, nur noch ein weiterer Baustein in dieser ja etwas ganzheitlichen Ökosystemstrategie von Uber. Und das machen ja andere auch. Auch Didi in China hat ja verschiedene Arten, also ein bisschen verschiedene Elemente des eigenen Geschäftsmodells mittlerweile, bietet es mittlerweile an, schon seit einigen Jahren. Da ist die Situation ein bisschen eine andere. Aber ist das sozusagen der einzige Schritt für Mobilitätsdienstleister, vor allem im Bereich ja, Fahrdienst oder Dienstvermittlung, möglich noch in die grüne Zone zu kommen? Also ist das wirklich das Geschäft mit der Mobilität an sich auch für andere Player nicht das sozusagen Gewinnbringende am Ende des Tages? Es muss also immer sozusagen ein Ökosystemgedanke dahinter entstehen.
Ja, also es scheint sehr, wenn man jetzt hier die empirischen Befunde anschaut, sehr stark in diese Richtung zu gehen. Ich meine, wir erkennen und beobachten ja auch schon lange Didi Chuxing, Grab und andere, die in ähnlichen Weg gehen. Und im Übrigen Didi Chuxing ist auch auf dem Weg in die Gewinnzone. Grab ist auch auf dem Weg in die Gewinnzone. Und die benutzen ein ähnliches Muster, dass man eben einen Blumenstrauß, ein Ökosystem sich ergänzender Dienstleistungen nutzt. Und ein wichtiger Faktor ist natürlich auch die Nutzerbasis dadurch, die sozusagen dann häufig ähnlich ist. Und wir haben ja schon Art Winner takes most oder Winner takes it all Effekt. Das heißt, es sind natürlich auch Spieler, die einen ganz großen Marktanteil auf ihrer digitalen Plattform auch haben. Ja, das heißt, diese Entwicklung braucht es ja auch erstmal, ne, dass man eine hohe Nutzerbasis bekommt und dann hat es eine gewisse Eigendynamik, weil diese hohe Nutzerdynamik ermöglicht einen natürlich auch weitere Dienste eben gewinnbringend der eigenen Community anzubieten. Und das ist natürlich keine gute Message für die anderen Player, die sich auf dem jeweiligen Markt bedienen, weil deren Position wird dann schrittweise schwächer.
Das wollte ich gerade sagen. Also wir werden dann ja schon feststellen, dass wir, und das habt ihr ja in der Studie ja auch festgestellt, dass wir da eine sehr starke Fragmentierung globaler Märkte haben werden. Also dass wirklich auf einzelnen, sozusagen in einzelnen Märkten dann wirklich nur noch ein Player am Ende des Tages eigentlich das gesamte Portfolio an Dienstleistungen ja abdecken wird. Und da geht es dann ja nicht, wie gesagt, nur in Anführungszeichen um Lieferdienste und um Frachtdienstleistungen und um Fahrdienstleistungen, sondern ist ja auch die Frage, ob die sämtliche Mobilität, die ganze Mobilitätskette am Ende des Tages von einem Unternehmen abgedeckt wird, die ja jetzt schon auf so einer guten Basis stehen.
Ja, also das ist eine interessante Entwicklung. Wir müssen natürlich sehen, das lernen wir aus der Vergangenheit, wenn es dann irgendwann mal so einen Monopolisten gibt, dann wird es auch auf Märkten Versuche geben, irgendwie das wieder ein bisschen zu entflechten, zu regulieren. Aber im Moment sind wir noch in einer Phase, wo tatsächlich die Situation sich in diese Richtung bewegt, dass man einen großen Player in den jeweiligen Märkten hat, der eine dominante Position zumindest in diesen Märkten hat und daraus eben aber auch interessante und tatsächlich begehrenswerte Dienste entwickelt. Ne? Und dann muss man sehen, wie sich das Ganze weiterentwickelt. Wir haben ja, wenn man einen ganz großen Player wie Google zum Beispiel anguckt, dann sieht man ja, naja, wenn man irgendwann mal wirklich Monopolist fast ist, dann können natürlich auch wieder irgendwann Einschränkungen stattfinden, staatlicherseits. Ja, das haben wir ja in verschiedenen Fällen erlebt. Aber im Moment sind wir noch nicht in dieser Phase, sondern eigentlich werden jetzt die Früchte eingefahren von langer Jahre Arbeit auf solchen Plattformen, und im Moment ist das tatsächlich ein interessantes Geschäft. Naja, und wenn sich sozusagen dann diese Plattform weiter verbreitet und man diesen Namen hat, dann kann man natürlich an diese Plattform auch verschiedene weitere Dienste anschließen und vielleicht auch jenseits der Mobilitätswelt können dann einzelne Dienstleistungen angeboten werden, die vielleicht Mehrwerte aus dieser Nutzerbasis schöpfen.
Würdest du sagen, dass Europa momentan der Markt ist, wo da vielleicht die meiste Musik noch drin ist? Weil wenn wir nach Asien schauen, vor allem China, da haben wir Didi als ja unumstößlich Big Player. In den USA, in dem amerikanischen Markt ist es natürlich Uber. Uber ist natürlich auch noch deutlich auf mehr Märkten unterwegs als Didi. Aber ich würde fast sagen, Europa ist gerade so ein bisschen interessant, auch was das Thema Regulierung am Ende des Tages angeht, weil auch gerade natürlich in Deutschland das Thema ja in der Vergangenheit ein sehr spannendes war. Wie viel lässt man dazu? Wie wird der Taximarkt in Zukunft reguliert und so weiter? Also da gab es ja schon viele, viele Diskussionen und Fragen dazu. Würdest du auch sagen, Europa ist gerade am spannendsten?
Ja, Europa ist wirklich auch eine spannende Frage, wie sich das Thema weiterentwickelt. Wir müssen ja zum einen sagen, im Vergleich etwa zu China, auch zu Südostasien, sind wir, was der Digitalisierungsgrad anbetrifft, in einer relativ frühen Phase, wenn man so will. Wir haben natürlich durch die europäischen Strukturen auch sehr fragmentierte Märkte. Deutschland hat teilweise andere Regulationen wie Frankreich und so weiter. Was ist dann schwierig macht, ne, für einen Spieler. Aber tatsächlich, Europa ist da noch wirklich ein interessanter Markt, der sich da entwickelt. Wir haben ja auch hier ein paar Akteure in China, in Europa, ne, die sich hier da entwickeln könnten.
Wenn wir jetzt schon gerade, du hast es gerade angesprochen, Europa ist in Sachen Digitalisierung vielleicht da den anderen Märkten noch ein bisschen hinterher oder steht in vielen Bereichen auch am Anfang. Das trifft natürlich auch auf das Thema autonomes Fahren zu, was ja im Bereich der Mobilitätsdienstleistungen auch sehr spannend ist. Also wir sehen ja in den USA, was da sich gerade bewegt. Ich weiß, du warst vor gar nicht allzu langer Zeit auch in den USA, konntest du das auch vor Ort mal anschauen, was da tatsächlich auch im Bereich Ridesharing, autonomes Ridesharing passiert. Waymo ist da ein ganz großer Player. Wir haben auch die GM-Tochter Cruise, die da vorangeht. In China haben wir die Apollo-Plattform von Baidu. Auch ganz viele Städte, wo schon sehr viel ausprobiert wird in diesem Bereich. Jetzt ist so ein bisschen die Frage, wann sehen wir denn hierzulande mal so ein bisschen die Robotaxi-Revolution? Oder würdest du sagen, da sind wir noch weit von entfernt?
Ja, also ich finde schon, das Thema autonomes Fahren ist das ganz große Thema der nächsten 10, 15 Jahre auch in Europa. Das wurde ja auch Jahr für Jahr in so einer Hype-Diskussion überschätzt. Der sollte immer im nächsten Jahr kommen. Aber was wir im Moment in einzelnen Regionen sehen, ist tatsächlich wirklich bemerkenswert. Du hast erwähnt, ich war vor kurzem auch in San Francisco und hatte mal die Gelegenheit, San Francisco Waymo ausgiebig zu testen. Und das ist schon sehr faszinierend, was da passiert. Wer es noch nicht weiß, also man ruft sich praktisch ähnlich wie ein Uber ein Waymo Taxi dort mit der App, ja, das kommt dann angefahren und zwar ohne Sicherheitsfahrer, ja, das heißt, man steigt praktisch in ein Robotaxi ein, drückt dann hier auf, okay, bring mich doch jetzt an das Ziel, das ich vorher schon eingegeben habe, und dann fährt dieses Robotaxi und zwar in sehr, sehr guter Weise, da ist kaum Unterschied zu einem normalen Fahrer zu sehen, in einer schwierigen Verkehrssituationen wie in der Stadt von San Francisco einem ans Ziel. Das ist schon, muss man sagen, jetzt auch kein Einzelfenomen mehr, sondern es sind ja hunderte von Waymo-Taxis, die da etwa in San Francisco bereits herumflottieren. Also wir haben mittlerweile bei einzelnen Spielern einen hohen Reifegrad. Wenn du jetzt fragst hier, wann kriegen wir das in Europa? Also es ist tatsächlich ein Riesendefizit, dass wir dieses Phänomen einerseits in Kalifornien und manchen Städten Kaliforniens jetzt haben, Houston, dann auch noch Houston, Texas und in Phoenix. Das sind im Wesentlichen im Moment die Städte, wo das Ganze stattfindet, hauptsächlich von Waymo getrieben. Ja, Wettbewerber Cruise ist ein bisschen langsamer unterwegs. Und wir haben das in China in einzelnen Regionen, wo ähnlich kommerzielle Robotaxis ohne Sicherheitsfahrer bereits unterwegs sind. In Europa sieht die Situation wirklich deutlich schwächer aus. Hier haben wir praktisch bestimmt 3 bis 5 Jahre mindestens zurück. Wir haben einzelne Tests, die gemacht werden. Wir haben praktisch keine kommerziellen Angebote, ja, wie das von Waymo in USA oder von Baidu, Apollo in China angeboten ist. Also hier liegen wir noch viele Jahre zurück und es ist die Frage, welche Akteure es denn sein könnten, die hier in Deutschland, in Europa, in den Städten was machen. Volkswagen, Nutzfahrzeuge versucht, so etwas zu entwickeln. Zunächst sollte das dann irgendwann in Hamburg kommen, aber das wird noch einige Zeit.
Ich glaube, nächstes Jahr hieß es sogar.
Nächstes Jahr warten wir, aber in Schritten. Ne? Das wird erstmal mit Sicherheitsfahrer sein. Ja, es wird ein kleines Gebiet in Hamburg sein. Das heißt, wir befinden uns da auf einem ganz anderen Reifegrad-Level, wie etwa im gesamten Gebiet San Francisco, das jetzt gerade ausgeweitet wird Richtung Silicon Valley. Es ist eine andere Dimension. Ja, ähnlich in China, in Wuhan und an einzelnen Städten, wo eben das auch schon deutlich weiterentwickelt ist. Da gibt's auch noch Hürden zu überwinden, um das auch deutlich zu sagen, das ist im Moment noch kein profitables Geschäft. Ganz im Gegenteil, das kostet gerade im Hochlauf sehr, sehr viel Geld, diese Skalierung. Und diese Player versuchen gerade nach Möglichkeiten, um sozusagen die Kosten zu reduzieren, um irgendwann sozusagen eben auch zu einem profitablen Geschäftsmodell zu kommen.
Ist das dann auch im Endeffekt der Hauptgrund, warum das hier in Deutschland oder in Europa grundsätzlich auch so langsam vorangeht, eben diese Sorge, dass man zu hohe Anfangsinvestitionen hat? Ich meine, in den USA, Waymo, da steckt Google, die Google-Mutter Alphabet dahinter. In China ist es, hatte ich gesagt, Baidu auch ein Multimega-Konzern, der auch über genug Ressourcen verfügt. Ist es am Ende des Tages das? Weil andererseits in Deutschland, wenn man sich die Regularien anschaut, da gab es ja in den letzten Jahren auch einige Fortentwicklungen, die sind ja eigentlich gegeben, dass man das auch wirklich ausprobieren und testen kann und auch in den Betrieb geben kann. Also ist es in erster Linie, wir hatten es vorhin auch schon beim Thema grundsätzliche Mobilitätsdienstleistungen, dass die Autohersteller da zurückschrecken, dann klingt es ja schon so ein bisschen so, dass da einfach die Anfangsinvestitionen zu groß sind und man da eher zurückschreckt, gerade aktuell in der Situation auch, in der wir uns befinden.
Ja, ich glaube, es gibt zwei Themenfelder. Das eine ist das Themenfeld der Kompetenz. Du musst sozusagen einen Digital Driver, eine Software-Hardware-Kombination entwickelt haben, das tatsächlich das Potenzial hat, dass man sicher mit so einem Robotaxi von A nach B fahren kann. Da steckt viel an Testaufwand dahinter. Alphabet-Tochter Waymo hat da Milliarden bislang hineingesteckt, ja, in diese Tests. Und der zweite Punkt hängt eben mit dem zusammen. Also diese Anfangsinvest, ja, um so ein System dann irgendwann profitabel zu bekommen, da sprechen wir nicht über zweistellige Millionenbeträge. Wir sprechen hier über Milliardenbeträge, ja, die es braucht. Ja. Und da ist natürlich sehr viel unternehmerisches Risiko dabei, um so eine Skalierung hinzubekommen. Also selbst wenn man die Kompetenzen erhält, das ist ja im Moment die Diskussion, die wir in Deutschland haben. Volkswagen nutzt den Digital Driver von dem Intel-Unternehmen Mobileye. Ja, das sind noch weitere Wertschöpfungsebenen, die Volkswagen hinzubringt. Ja, und dann geht's drum, ja, aber man muss so ein Fahrzeug entwickeln. Man muss sozusagen dann das Operations Center betreiben, man muss die Tests durchführen. Ja, ja, und dann gibt's den Business Case, den man rechnen muss. Naja, ab wann lohnt sich das denn und in wie viel Anpassungen muss ich denn in den jeweiligen Regionen umsetzen wiederum, die wiederum meine Kostenbasis erhöht, um dieses System dann irgendwann profitabel zu bringen mit einer bestimmten Skalierungsgröße. Und da stehen wir gerade und das sieht man schon in meinen Ausführungen. Das ist jetzt kein ganz einfaches Unterfangen. Es ist sehr voraussetzungsvoll und einerseits ne, die Kompetenzen, dann den unternehmerischen Mut und das Geld, das man dahinter braucht und dann braucht's auch die politische Orchestrierung. Manche Bedingungen sind in Deutschland gerade auch schon ganz positiv auf dem Weg, aber noch nicht alles, ja, um erfolgreich zu sein. Insofern, wird's eine spannende Frage sein, ob es einem europäischen Akteur gelingt, ebenfalls so ein autonomes Fahrsystem hinzubekommen oder ob am Ende ist der Digital Driver von Waymo ist, ja, der dann angepasst auf Europa dann irgendwann mal hier auch die autonomen Taxis und Shuttles durch die Städte fährt.
Ja, das ist eine Frage, die auch vielleicht die etwas mittelfristigere Zukunft zeigen wird, was da jetzt passiert. Etwas konkreter wird es natürlich für viele Mobility-Player jetzt aktuell auch, was können wir denn tun, damit wir auch weiterhin attraktiv sind, auch für die Menschen sozusagen eine Alternative zum PKW darzustellen. Und das ist etwas, was ihr jetzt auch im Mobility Services Report 2024 auch nochmal ganz intensiv angeschaut habt. Denn viele Player am Markt haben ja momentan auch damit zu kämpfen, du hast es schon gesagt, hohe Betriebskosten, die Nutzungsraten sind vielleicht nicht so, wie man sich das vorgestellt hat, die Wachstumsraten sind geringer, Sättigungstendenzen stellen wir so ein bisschen auf den Märkten fest. Was ist denn sozusagen der Hebel? Oder gibt es kleinere Stellhebel, die Mobility Provider jetzt stellen können, um weiterhin auch eine Attraktivität darzustellen? Also was habt ihr da festgestellt?
Ja, ich glaube, man muss die unterschiedlichen Mobilitätsdienstleistungen doch recht getrennt dann auch anschauen. Die Bedingungen unterscheiden sich ein Stück weit. Über das Thema Fahrdienste haben wir gesprochen. Wenn man bei dem Thema bleibt, da gibt es natürlich auch eine große Lobby von etablierten Organisationen, die nicht glücklich sind, sozusagen, dass sich neue Anbieter mit Plattformen da durchsetzen. Das ist so das eine Thema. Wir haben sozusagen das andere Thema, dass New Mobility sich auch nur wirklich durchsetzen wird, wenn es eine politische Orchestrierung dann auch gibt. Wir haben ja die Notwendigkeit etwa für Carsharing, dass man entsprechende einerseits Voraussetzungen wie Parkplätze, Parkmöglichkeiten schafft, die dann nicht so teuer sein dürfen. Auf der anderen Seite hilft natürlich dann schon, wenn der motorisierte Individualverkehr auch ein Stück weit eingeschränkt wird. Also spezielle Fahrspuren, spezielle Angebote eben auch für Micromobility und Ähnliches. Das heißt, die politische Orchestrierung ist schon extrem wichtig. Und das bedeutet aber auch, wenn man beim Thema Micromobility bleibt, dass die sich auch ein Stück weit den Anforderungen anpassen müssen. Ne? Also Micromobility ist ja diese E-Scooter in vielen Städten auf dem Rückzug, weil Scooter dann überhand genommen haben und sozusagen überall auf den Gehwegen lagen. Und manche Städte haben gesagt, nee, dann verbieten wir die ganz oder wir regulieren die sehr strikt. Ja. Und das bedeutet eben mal auch Aufwand für die Micromobility-Anbieter, die dann dafür sorgen müssen, dass diese Scooter dann auf bestimmten Abstellplätzen eben stehen und entsprechend auch gut gewartet werden. Also diese Entwicklung zeigt im Grunde, das muss orchestriert werden, bedeutet aber auch, dass die Anbieter hier den Städten entgegenkommen müssen, um längerfristig erfolgreich zu sein. Und das gilt am Ende sogar beim Thema autonomes Fahren. Wir haben es gesehen, dass um solche eben auch autonome Roboshuttles durch Städte fahren zu lassen, es natürlich auch eine vertrauensvolle Zusammenarbeit zwischen dem Anbieter und den Städten geben muss, weil es wird natürlich Probleme geben, es wird Unfälle geben, es kann auch Todesfälle geben und dennoch kann diese neue Mobilität dann gesellschaftlich vorteilhaft sein, die Unfallzahlen reduzieren und eben auch Mehrwerte bieten. Aber es braucht eine vertrauensvolle Zusammenarbeit zwischen den Akteuren. Das ist nicht ganz einfach, weil die muss auf mehrere Jahre angesetzt sein, um bei diesen Dienstleistungen wirklich erfolgreich zu sein. Und da bin ich mal gespannt, ob da Deutschland eben auch die Kraft hat, so etwas auf die Straße zu bringen, weil wir haben in den letzten Jahren so ein bisschen die Kraft verloren, über längere Fristen sozusagen Dinge auch erfolgreich machen zu können. Und das ist etwa beim Thema autonomes Fahren, Roboshuttles, Robotaxis beispielsweise notwendig.
Ja, liebe Zuhörerinnen, Sie sehen, das Thema Mobilität, neue Mobilitätswelt kann man aus ganz vielen Perspektiven betrachten und es gibt viele Diskussionen dazu. Und wenn Sie noch mehr Analysen und noch mehr Fakten zu dieser schönen neuen Mobilitätswelt erfahren möchten, dann können Sie das natürlich im neuen Mobility Services Report auch machen, der nämlich am 6. November 2024 auf dem Mobility Circle in München von dir, Stefan, dann auch vorgestellt wird und natürlich diskutiert wird. Und der wird natürlich dann auch ab da an als Download und auch als Printausgabe zur Verfügung steht. Alle Infos dazu packen wir euch natürlich wie immer auch in die Shownotes. Und ja, Stefan, dann danke ich dir an dieser Stelle für dieses spannende Gespräch über die neue Mobilitätswelt und was sich da alles tut und was sich in den letzten Jahren getan hat. Und wir sind gespannt, was in den nächsten Jahren noch so auf uns zukommt.
Ja, vielen Dank, Janik. Das hat wieder viel Spaß gemacht und wir werden, glaube ich, das Thema noch länger und weiter verfolgen, vielleicht auch in dem Rahmen.
Das hoffe ich und wir sehen uns dann spätestens in München zum Mobility Circle und diskutieren das Thema dann an Ort und Stelle weiter. Ja, liebe Zuhörer, an dieser Stelle, wie immer gilt der Hinweis, Sie können natürlich bei uns auf LinkedIn auch mitdiskutieren zu den Ergebnissen des Mobility Services Report und wir freuen uns natürlich, wenn Sie da einen Kommentar hinterlassen und hier auf den gängigen Podcast-Plattformen auch natürlich Ihre Likes dalassen und sozusagen auch weiterhin mit interagieren. An dieser Stelle vielen Dank nochmal, Stefan, und wir hören uns dann in der nächsten Woche wieder. Bis dann, tschüss.
Was mich bewegt. Ein Podcast von Automotive IT und Automobilproduktion. Alle Infos zur Folge in den Shownotes. Weitere Folgen überall, wo es Podcasts gibt.